Wir wollten ja eigentlich ganz in Ruhe plaudern, über Thüringen, über die alten Zeiten und mal in einer Stunde uns bei einem Kaffee treffen. Das geht nun alles nicht. Die Gemütlichkeit ist raus. Wir haben eine ganz besondere, angespannte Situation. Wie angespannt sind Sie denn?
Ziemlich. Also einerseits ist es so, dass die Landesregierung komplett umgeschaltet hat und nur noch die Schwerpunkte bearbeitet, die sich auf Covid-19, also Corona, beziehen. Aber andererseits, es ist schon ein Spannungsbogen, wenn man sieht, wie in Italien die Anzahl der Sterbenden deutlich zunimmt. Auch darüber muss man sich im Klaren sein, dass viele hier in Thüringen noch gar nicht verstanden haben, wie ernst die Bedrohung ist in den Infektionsketten. Weil wir haben eine der niedrigsten Infektionsraten in ganz Deutschland. Wir sind das Bundesland, das noch relativ weit am Anfang der Infektionswelle ist. Aber wir sehen, wie die Infektionsverläufe sind. Das heißt, weltweit haben wir mittlerweile von den Erkrankten eine Sterberate von 3,9%. Würden wir alleine das zugrunde legen, reden wir über 46.800 Menschen in Thüringen in den nächsten 2 Jahren, die alleine auf der Basis von Covid-19 sterben würden. Und das kann man vermeiden, wenn man jetzt die Voraussetzungen schafft, dass die Infektionen wesentlich langsamer stattfinden, damit die Voraussetzungen geschafft werden, intensivmedizinische Betreuung sicherzustellen und auf dieser Basis wirklich Leben zu retten. Und deswegen sind die ganzen Maßnahmen wie Geschäfte schließen oder die Debatte, ob der Spielplatz zugemacht wird oder ähnliches, das sind Lernprozesse, die wir seit Donnerstag der vergangenen Woche jeden Tag Stunde um Stunde neu lernen und neu bewerten. Und deswegen ist das nicht frei von Irritationen, aber jeden Tag schärfen wir es weiter nach, sodass am Ende klar ist, wir müssen der Bevölkerung sagen, Schutz, persönlicher Schutz ist das Wichtigste überhaupt, weil es derzeit kein Medikament gegen Covid-19 gibt und auch keine Impfmöglichkeit vorhanden ist. Und alle, die über die Tests reden, sich in einer falschen Sicherheit wiegen, denn der Test funktioniert nicht bei Infizierten, die nicht erkrankt sind. Und immerhin von 5 Infizierten werden nur 4 erkranken. Und der 5. ist das eigentliche Problem, weil der wird rumlaufen, andere anstecken, ohne dass er überhaupt jemals merkt, dass er derjenige ist. Und damit sind wir bei dem Thema Kinder. Die Kinder sind diejenigen, die am wenigsten erkranken werden. Aber diejenigen, die zwischen den Generationen am meisten hin und her gehen, das heißt, der Ansteckungsgrad wird über die Kinder vorangetragen. Und wenn wir die Schulen aus diesem Grund zumachen und die Kindergärten aus diesem Grund zumachen und dann die Kinder aber zu den Großeltern geschickt werden, ist das genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Wir wollen die Großeltern schützen. Und das bedeutet, dass die Kinder nicht in den Infektionsketten weiter die Hauptbewegung sind. Und das wissen wir, das ist unglaublich schwer. Wer Kinder hat, weiß, Kinder kann man nicht auf ein Stoppschild drücken oder auf einen Stoppknopf drücken. Also muss man sich miteinander beschäftigen und verstehen, wir können nur die Infektionsketten gemeinsam unterbrechen.
In so einer Situation geht es ja um Vertrauen, um seriöse Informationen. Wo haben Sie Ihre Informationen her? Was sind Ihre Entscheidungsgrundlagen für die Verordnung, für das, was Sie jetzt verfügen und worum Sie auch natürlich bitten?
Ich würde das nochmal beschreiben. Am Donnerstag früh bin ich nach Berlin gefahren zur Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung und war fest entschlossen, dass wir die Schulen offen lassen und die Kindergärten offen lassen, weil wir der festen Annahme waren, wir können bis zu den Osterferien so weiter langsam hinarbeiten und dann einfach die Ferien verlängern. Das war meine feste innere Überzeugung, weil die Kinder ja die geringsten Erkrankungsmerkmale tragen. Das war also die Information, die ich hatte. Und am Donnerstagnachmittag im Kanzleramt waren die wichtigsten Virologen des Landes dabei und der Chef des Robert-Koch-Instituts. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass es nicht auf die einzelne Gruppe ankommt, sondern dass es auf die Infektionswege ankommt. Wir müssen die Infektionswege unterbrechen. Und deswegen war ich dann am Donnerstagabend mit einer völlig anderen Einstellung in Berlin. Und am Freitag in Berlin haben wir noch von Berlin aus eine Schaltkonferenz der Landesregierung gemacht und am Freitag schon den Beschluss auf den Weg gebracht, dass für Dienstag die Schulen und Kindergärten zu schließen sind. Das hat alles noch nicht so funktioniert zwischen Freitag, Samstag, Sonntag, wie man das normalerweise denken würde. Aber letztlich war es so, dass in 99% der Schulen der Heimunterricht so weit vorbereitet war, wie man es irgendwie kann. Und wir jetzt schon auf Notbetrieb umgeschaltet haben. Also insoweit sind die Beratungskapazitäten, die wir haben, das Robert-Koch-Institut, von dem wir jeden Tag die Statusberichte bekommen. Wir als Landesregierung geben jetzt jeden Tag um 16 Uhr die Thüringen-Lage heraus. Die kann jeder sich dort auch abrufen auf unseren Seiten, weil wir alle Menschen damit informieren, das sogenannte Tagesbulletin, bei dem wir die Anzahl der Erkrankten genauso aufzeigen wie neue Entscheidungen, neue Verordnungen. Das heißt, wir arbeiten in einem Modus, das ist der Krisenfall. Und ab heute 11 Uhr tagt zum ersten Mal das Krisenmanagement des Freistaates Thüringen. Das heißt, das ist eine festgelegte Einrichtung, die schon seit vielen, vielen Jahren festgelegt worden ist und immer eingesetzt wird, wenn besondere Situationen, die unvorhersehbar sind, passieren. Und wir haben in jedem Ministerium mittlerweile auf Pandemiepläne umgestellt. Das heißt, überall tun wir jetzt so, als wenn die Pandemie schon direkt bei uns wäre, auch aus dem Grund, um damit Infektionswege jetzt möglichst zu minimieren.
Mhm. Ramlo, Sie haben ja viel erlebt schon in Ihrem Leben, viele Herausforderungen mussten Sie meistern, es ging turbulent zu. Ist das die größte Herausforderung für Sie und auch für das Land?
Das ist die größte Herausforderung, die wir alle jemals erlebt haben. Ich meine, ich habe in Erfurt das Massaker am Gutenberg-Gymnasium sehr nahe erlebt. Ich habe ja zwei mir nahestehende Menschen dort verloren. Und ich habe erlebt, wie die damalige Landesregierung unter Bernhard Vogel mit sehr kühlem Kopf reagiert hat. Ich habe später mal mit Bernhard Vogel drüber geredet, warum er diese Ruhe ausgestrahlt hat. Und da sagte er mir, weil er das große, starke Flugzeug, die Flugzeugkatastrophe in Ramstein erlebt hat als Ministerpräsident. Und ich zehre schon davon, dass man jetzt mit Ruhe die Dinge abarbeiten muss, dass man sich nicht verrückt machen lässt, dass man sich auch nicht auf jedes Stöckchen einlässt, sondern einfach sagt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vertrauen Sie darauf, dass wir jeden Tag die nächsten Entscheidungen so vorbereiten, dass wir niemanden ärgern wollen. Weil am Anfang haben ja Menschen gedacht, wir würden nicht zur Kenntnis nehmen, wie viele Betriebe dabei möglicherweise kaputt gehen, wie viele kleine Gewerbetreibende dabei zugrunde gehen, also ökonomisch zugrunde gehen. Wie viele Menschen, die in einem Kulturbetrieb tätig sind, Veranstalter, das ist alles eine Riesenkrise. Und diese Riesenkrise, die ökonomisch sich abbildet, auf die reagieren wir jetzt hinterher, immer Schritt für Schritt, weil wir zuerst die Frage der Notwendigkeiten zum Leben retten klären müssen. Und erst wenn wir diese Dinge so weit vorbereitet haben, dass das eine wirklich steht, dass die Notfallstäbe stehen, dass die Notfallzentren stehen, dass wir ausreichend intensivmedizinische Betten haben. Erst dann werden wir uns auch gleichzeitig dann wiederum auch um die Fragen kümmern, wie Lohnfortzahlung, Stabilisierung der Betriebe, Aussetzung des Insolvenzrechts und Ähnliches. Weil es muss auch ein Leben nach Corona geben und auch das müssen wir im Blick nehmen.
Sie haben den Lernprozess angesprochen und die Beratungsresistenz von Leuten. Es gibt auch Leute, die sind stur, die sich verweigern. Was machen Sie oder was können Verwaltung, Behörden machen gegen Menschen, die sich eben nicht an den Rat und an die Anordnung halten? Wie wird das geahndet? Ist das überhaupt möglich oder müssen wir hier auf Vernunft setzen?
Erstmal müssen wir auf Vernunft setzen. Wir wollen auch auf Vernunft setzen, aber wir haben mal ein Erlebnis gestern gehabt in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Die steht unter Quarantäne, weil da ist ein Patient an Corona erkrankt. Dieser Patient ist total kooperativ. Der ist folgt allen Anweisungen. Also der benimmt sich so, wie wir es uns im positivsten Sinne vorstellen. Und auch um ihn herum sind genügend Betten zur Verfügung gestellt, damit wir mit Menschen, die dort erkranken würden, sofort medizinisch umgehen können. Aber wir haben 17 Tschetschenen und Georgier dort drin, junge Kerle, die seit Tagen dort anfangen, gegen jede Weisung zu agieren. Das Ergebnis, da sie unbedingt raus wollten, aber sie wollten immer abends raus, um sich wieder in Suhl rumzutreiben. Das Ergebnis ist, dass wir gestern mit 200 Polizeibeamten dort aufgetreten sind und haben alle 17 abgeholt mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und die sind jetzt in einer Einrichtung in Arnstadt, bei der sie raus aus der Einrichtung in Suhl sind, aber daran gehindert werden, in der Öffentlichkeit rumzulaufen, weil Quarantäne ist Quarantäne Und wir setzen auf Vertrauen, aber wir setzen auch auf Maßnahmen, dass derjenige, der vorsätzlich andere ansteckt, der muss auch mit einer harten Hand dagegen reagiert.
Hm. Wenn ich jetzt hier rausgucke auf dem wunderbar die Krämerbrücke, das ist ein toller Spielplatz, da sind ganz viele Menschen, viele Kinder. Die Spielplätze sind noch geöffnet. Das ist doch eigentlich so ein Kinderspielplatz, ein Herd, wie Sie ja beschreiben, der Ansteckung, wenn die Kinder untereinander agieren und dann wieder zu ihren Eltern gehen und die Eltern treffen andere Leute. Ist denn zu befürchten, dass es einen weiteren Shutdown gibt, also dass da auch das eingeschränkt wird?
Das ist nicht zu befürchten, sondern es ist einfach zu erwarten. Wir haben gestern schon das Thema Spielplätze an unsere Wissenschaftler gegeben, um dort eine Einschätzung zu bekommen, weil das ist ja nicht nur, dass die Kinder sich gegenseitig berühren, sondern es ist natürlich auch zu bedenken, was ist denn, wenn jemand Träger von Corona ist und das auf den Spielgeräten hinterlässt, dann steckt er alle weitere an. Und dieselbe Prüfung, die ich im Moment veranlasst habe, ist die zum Beispiel von Friseuren oder Kosmetikerinnen, also die, die in der Nähe der Schleimhäute im Kopf, am Kopf arbeiten, also dort, wo die Infektionsquelle am stärksten ist. Warum die Friseure auf diese Liste des Bundes gekommen sind, dass sie offen bleiben sollen, bleibt ein Geheimnis. Und ich habe einfach mit vielen Friseuren geredet, die mir gesagt haben, also sie wissen schon, dass das bedeutet, dass wir persönlich, wir als diejenigen, die an den Menschen arbeiten, ein hohes Risiko eingehen. Und umgekehrt, wenn ein Friseur erkranken würde, würde er wieder alle, die bei ihm zum Haareschneiden kommen, anstecken. Also werden wir diese Risikobewertung heute abschließen. Und ich rechne damit, dass wir zum Samstag, diese Woche zum Samstag, die nächste Stufe des Herunterfahrens bekommen, wo auch solche Fragen klar geregelt sind, was Spielplatz angeht, was Friseure, Kosmetikerin, Nagelstudio angeht. Und was mich richtig auch traurig und ein bisschen seltsam befremdet ist, wenn ich höre, dass jetzt Baumärkte überlegen, ob sie am Sonntag aufmachen und das Ganze aber nicht unter dem Aspekt der Sicherung ihres Personals machen. Also nicht ihr Personal erstmal mit entsprechenden Schutzmasken ausstatten und dafür sorgen, dass die Angebote ordentlich für Menschen zur Verfügung stellen, sondern unter dem Aspekt sehen, dass man da ein Marketing-Gag draus machen kann, dann werden wir das in dem Runderlass auch nochmal nachschärfen. Dass auch die Frage der Supermärkte, der Baumärkte, der Wochenmärkte unter dem Aspekt zu sehen sind, sie sollen die Menschen versorgen, aber sie sollen nicht zu einer Ersatzbeschäftigung werden, wo eine große Anzahl von Menschen sich wieder begegnen, sich voll niesen, sich möglicherweise berühren und auf den Infektionsschutz nicht achten. Und da bitte ich dann doch um Verständnis, dass wir dann Vorschriften machen müssen, die dem entsprechen, was wir in Italien sehen können, dass nämlich in einer Warteschlange möglichst 2 Meter Abstand zum nächsten wieder gewährleistet sein muss und die Beschäftigten in den Supermärkten auch geschützt sind.
Hm. Ramlo, mal zum Thema Achtsamkeit und solidarische Gesellschaft. Was tun Sie persönlich, also auch um auf sich aufzupassen? Was sind Ihre Strategien, um auch wieder runterzukommen? Sie haben jetzt eine große Verantwortung. Sie müssen auch auf sich achten. Was tun Sie für sich?
Das ist einfach, dass ich die Dinge einhalte und beachte. Also das heißt, Hände waschen, die Frage des Desinfektionsmittels, die Absage sämtlicher Termine, Umstellung aller Termine des Ministerpräsidenten auf Telefonkonferenzen, so wie ihr euren Radiobetrieb ja auch komplett aus einem Begegnungsraum herausgenommen habt. Dasselbe machen wir auch. Und wir fahren jetzt alle Ministerien und alle Behörden ähnlich runter, sodass die Aufgaben, die zu erledigen sind, erledigt werden. Aber immer bedacht wird, es braucht einen Schutzraum. Deswegen haben wir auch die Kabinettssitzung, die wir gestern hatten und die nächste wird am Freitag sein, in einem räumlichen Abstand gehalten, dass wirklich zwischen jedem einzelnen Minister ausreichend Platz ist und diese Fragen einfach ernst genommen werden. Kein zu nahe kommen, immer dran denken, wenn man eine Türklinke anfasst, dass man sich danach wirklich desinfizieren müsste und der vor allem Hände waschen muss und nicht ins Gesicht fassen und all solche Sachen. Und ich weiß, wie oft mir das geht, dass ich nachdenklich auf einmal einfach im Gesicht rumfummele. Und ich merke, an den Stellen heißt es aufpassen. Und ich bin jetzt zum 3. Mal in einer Infektionskette drin gewesen. Das heißt, ich habe jetzt schon 3-mal in den letzten 7 Tagen Hinweise bekommen, dass ich mit Menschen Kontakt hatte, die sich unter Hausarrest quasi selbst gestellt haben Und in allen drei Fällen kam dann Entwarnung. Da merke ich, wie es mir wieder wie ein Stein vom Herzen fällt. Aber ich muss es einfach deutlich sagen, am Ende, Herr Rose, wir werden es alle kriegen. Hm. 70% der Bevölkerung werden den Virus sowieso tragen. Ja. Der Virus selber ist auch noch nicht das eigentliche Problem, weil die 80% der Erkrankten werden eine milde Form von Erkrankung haben. Die werden dann denken, was redet die Landesregierung da? Das Problem sind tatsächlich die 20% und innerhalb der 20% diejenigen, die am Ende eine so starke Lungenentzündung kriegen, dass die Lunge die Arbeit einstellt. Und deswegen wollen wir, dass die Patienten, denen es halbwegs gut geht, dass sie zu Hause bleiben, dass sie nicht in die Krankenhäuser gehen, dass sie nicht in die Notfallzentren gehen und schon gar nicht in die Hausarztpraxis, sondern die sollen die 116, 117 anrufen und sollen sich kundig machen, wo die nächste Abstrichstelle ist. Und von der wird veranlasst, was dann als nächstes passiert. Und wir wollen jetzt dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die ihren Sauerstoffgehalt im Blut testen müssen, also Lungenerkrankung, schwerste Lungenentzündung, ist eine Frage, ob genügend Sauerstoff im Blut ist. Und wenn der Sauerstoffgehalt sinkt, dann müssen diese Menschen unter die Zwangsbeatmung. Und dafür schaffen wir gerade die Voraussetzungen. Wir haben 650 Beatmungsbetten. Wir können sofort 240 weitere aktivieren und wir wollen so viel Material ankaufen, jetzt auf dem kurzen Weg besorgen, dass wir auf 1400 Beatmungsbetten in Thüringen hochkommen, damit wir der Welle begegnen können, die erst entstehen wird. Mhm.
Herr Hamlo, wir leben in einer Gesellschaft, wo Egoismus und Ellenbogen ja eigentlich regiert. Wir abschließen nur noch dazu. Ist das auch eine Chance für die Gesellschaft zu sagen, wir besinnen uns, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Zivilgesellschaft, nur miteinander können wir es packen. Sehen Sie es hoffnungsvoll, denn Angst schwächt das Immunsystem, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sind Sie auch hoffnungsvoll?
Es ist ja auch so, dass wir über andere Sachen tatsächlich nachdenken müssen. Wie gehen wir mit den Rohstoffen dieser Erde um? Wie gehen wir mit den Wertstoffen dieser Erde um? Das ist einmal das menschliche Leben, das humane Denken, aber es ist eben auch die Art, wie wir konsumieren. Und ein Beispiel will ich mal sagen. Die Firma Breckle in Weiler, das ist derjenige, der die Boxspringbetten herstellt und Matratzen herstellt, ein hypermoderner Betrieb, der hatte große Sorgen, weil die Anbieter der Welt die Preise immer weiter nach unten gedrückt haben. Zum Glück haben wir diese Firma noch und jetzt stellt der seine Matratzenproduktion um auf die Schutzmasken, die wir in allen Krankenhäusern und medizinischen Zentren brauchen. Da sind eben noch die Näherinnen, die in der Lage sind, mit der Industrienähmaschine umzugehen, die eben noch wissen, wie man die Stoffe verarbeitet. Und da wird es dann einfach deutlich, wenn man am Ende die pharmazeutischen Grundstoffe alle rausgibt und sie billigst in China herstellen lässt und auf einmal diese pharmazeutischen Grundstofflieferanten mitten in Wuhan, mitten in der Zone sind, die auf einmal gesperrt sind, dann merkt die Welt auf einmal, dass es ziemlich still werden kann. Und dass es Geiz ist geil, nicht die beste aller Lösungen ist, sondern wir wieder achtsam sein müssen, was regional angeht, was die Beziehungen zueinander und tatsächlich sowas wie ein solidarisches Lebensgefühl, dass es einfach Spaß macht, dem Nachbarn auch zuzunicken und zu fragen, kann ich dir helfen?
Ein solidarisches Lebensgefühl, das ist ein Motto, mit dem wir rausgehen. Ich wünsche Ihnen, Herr Hamlo, viel Kraft. Bleiben Sie gesund und wir werden uns sicher die nächsten Tage nochmal hören. Alles Gute für Sie.
So sei es.
Danke.
Alles Gute.
Tschüss.
Ebenso, bleiben Sie behütet und aufpassen.